Und aus einer kleinen Gruppe in den 70er Jahren ist ein bundesweit tätiger Verein geworden mit insgesamt etwa 420 Außenstellen. Täter sind, war vielleicht auch mal Opfer. Und insofern liegt das manchmal auch nah beieinander.
Willkommen zur neuen Folge Haftzeit. Ich freue mich darauf, Frau Schwarzmeier heute wieder begrüßen zu können.
Danke, Dürr.
Mit mir dabei ist wieder mein Moderationskollege Herr Ahrens.
Hallo, Herr Dürr.
Und wir freuen uns besonders, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Herr Ingo Sorgatz, ein Vertreter vom Weißen Ring, der heute mit uns über die Perspektive der Opfer von Straftaten redet. Hallo, Herr Sorgatz.
Hallo. Herzlich willkommen.
Freut mich. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, bitte sehr.
Danke fürs Kommen.
Ja, Herr Sorgatz, vielleicht können Sie mal ein bisschen über sich erzählen. Ja? Und wie sind Sie zum Weißen Ring gekommen?
Ja, das mache ich sehr gerne. Also, wie gesagt, vielen Dank für die Gelegenheit, zu Ihnen zu kommen. Ich bin von Haus aus Kriminalbeamter. Zur Polizei bin ich eigentlich mehr oder weniger zufällig gekommen. Bin dann zum BKA später gewechselt und vor über 20 Jahren nach Berlin. Und ich habe dann irgendwann auch ein Ehrenamt gesucht und sehr schnell gefunden. Und ein Kollege aus der Polizei, wie das dann meistens so ist, der war schon beim Weißen Ring tätig, leitete so eine Außenstelle hier in Berlin. Und der hat mich so mehr oder weniger angeworben und so bin ich zur Opferhilfe gekommen.
Vielleicht für die Zuhörer, die das nicht wissen, können Sie kurz erläutern, was der Weiße Ring ist?
Ja, mache ich gerne, soweit ich das kurz hinkriege.
Es kann auch ein bisschen länger sein.
Also der Weiße Ring ist ein gemeinnütziger Verein und tatsächlich fast 50 Jahre bestehend. Also angefangen hat es 1976. Das war damals eine kleine Gruppe, um den die älteren HörerInnen werden ihn vielleicht noch kennen, um den Eduard Zimmermann. Ja. Und die Sendung Aktenzeichen XY gibt es ja immer noch. Eduard Zimmermann ist verstorben, aber die Sendung gibt es ja immer noch. Und die Idee war seinerzeit, doch die Opferseite etwas mehr zu beleuchten. Damals war das ganze Strafrecht und Strafverfolgung und so weiter wirklich rein Täter fokussiert und man hat eben da die Initiative ergriffen. Also, und aus einer kleinen Gruppe in den 70er Jahren ist ein bundesweit tätiger Verein geworden mit insgesamt etwa 420 Außenstellen. Das heißt, wir haben Landesverbände analog der Bundesländer und haben dann entsprechend so vergleichbar ungefähr mit den Landkreisen oder Städten, Außenstellen. In Berlin gibt es insgesamt 14 Außenstellen, in etwa vergleichbar mit den Bezirken und dort sind wir dann entsprechend tätig. Das Ganze funktioniert zum allergrößten Teil ehrenamtlich. Wir haben eine Bundeszentrale in Mainz, wo wir auch hauptamtliche Mitarbeiterinnen haben und entsprechend in den Landesbüros, aber wirklich sehr klein. Wir sind ein gemeinnütziger Verein auf Spenden angewiesen und da muss man natürlich tunlichst zusehen, die Verwaltungskosten möglichst gering zu halten. Das ist uns bis jetzt immer gelungen. Das heißt, die Opferhilfe findet rein ehrenamtlich statt. Und wir haben dafür natürlich immer Bedarf auch an neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und freuen uns, wenn Leute zu uns stoßen und ihre Zeit auch dafür spenden wollen.
Sie haben ja jetzt als eines der Bestandteile des Weißen Rings die Opferhilfe angesprochen. Bedeutet das, dass der Weiße Ring hauptsächlich reaktiv mit Opfern zusammenarbeitet, also Leuten hilft, die schon Opfer von Straftaten wurden, oder macht der Weiße Ring auch Präventionsarbeit?
Sowohl als auch, Herr Dürr. Wir haben tatsächlich mehrere Satzungsziele. Klar, wir sind ein gemeinnütziger Verein, das muss schon alles in der Satzung stehen, was wir machen, wofür denn wir dann auch die Spenden und Mitgliedsbeiträge ausgeben dürfen. Primäres Satzungsziel ist natürlich die aktive Hilfe für Opfer von Straftaten. Und da sind wir, ja, wie Sie schon sagen, reaktiv unterwegs. Also Leute melden sich bei uns, entweder über so einen bundesweiten Notruf, den wir haben, aber insbesondere auch über die Polizei. Wir kooperieren zum Beispiel mit der Berliner Polizei sehr gut. Da gibt es eine Zusammenarbeit. Also wenn Hilfe angezeigt ist, klar, die Geschädigten müssen das natürlich auch wollen. Wir drängen uns nicht auf. Dann werden wir tätig, und zwar in der Form, dass ich in der Regel dann als Außenstellenleiter ein Erstgespräch, meist ein Telefonat mit den Geschädigten führe und ja, grob mir anhöre, abklopfe, was ist passiert, wo sind die Probleme, was für ein Delikt ist es überhaupt und was könnte von uns als Hilfen geeignet sein, geht es nur um eine Beratung oder geht es vielleicht auch mal um finanzielle Hilfen oder so. Und dann wird sich ja eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter dieser Sache annehmen, verabredet sich dann mit den Geschädigten, man trifft sich dann und überlegt eben gemeinsam, wie kann man hier unterstützen. Das ist also, sagen wir, der Hauptzweck und auch etwa, wenn man es vom finanziellen Aufwand her betrachtet, etwa 50-60% unserer Mittel gehen auch in diese Opferhilfe. Mhm. So, dann haben wir aber natürlich auch die präventive Komponente in unserer Satzung, ja, und mein auch alter, auch polizeilicher Grundsatz, da komme ich ja her, also Prävention ist allemal besser als Repression, ja, und Schäden vermeiden, bevor sie erst eingetreten sind. Und wir machen in dem Bereich wirklich sehr viel, viel Öffentlichkeitsarbeit, Beratung zu verschiedensten Delikten, ob jetzt Einbruch, ob ja, Betrugsdelikte, Stichwort Enkeltrick oder so, ist gerade wieder ein großes Thema, bis hin zu häuslicher Gewalt, das ist so ein Deliktsbereich, wo wir häufig dann auch unterstützen. Also präventiv sind wir natürlich auch unterwegs und auch vielleicht als dritte Komponente, auch wenn wir das nicht diesen Täter-Opfer-Ausgleich nicht aktiv betreiben, aber satzungsgemäß unterstützen wir auch Projekte des Täter-Opfer-Ausgleichs. Und viertens vielleicht noch, ja, wir sind ein bundesweiter Verband und relativ bekannt. Das heißt, wir geben natürlich auch Stellungnahmen ab im Gesetzgebungsverfahren und so weiter. Und unsere Stimme wird dort eben fachlich auch gewünscht und auch gehört. Ja. Das so, Herr Dürr, im Groben, ja, unser Portfolio.
Okay. Ja, Herr Sorgatz, vielleicht können Sie noch mal konkret benennen, wie kann die Hilfe an einem Opfer aussehen? Das ist ja nun sehr, sehr vielfältig. Sie sagten schon Betreuung oder auch finanzielle Unterstützung. Können Sie das vielleicht mal an einem Beispiel vielleicht noch mal erklären?
Ja, also sehr gerne. Wir haben so einen bestimmten Instrumentenkoffer, ja, und das ist eigentlich, im Vordergrund sollte eigentlich nicht das Geld stehen, sondern erstmal die ideelle Hilfe, ja, also die immaterielle Unterstützung und dann aber eben die Möglichkeiten auch finanziell zu unterstützen. Nehmen wir mal als Beispiel vielleicht einen Fall häuslicher Gewalt, so, und eine Geschädigte musste vielleicht auch nach Jahren, wie das schon ging, jetzt also Hals über Kopf die gemeinsame Wohnung verlassen, vielleicht auch nach Berlin fliehen oder so. Also so Fälle haben wir durchaus auch, die dann aus anderen Städten im Bundesgebiet kommen und den Schutz der Großstadt irgendwie suchen, weil sie vielleicht auch Angst haben, verfolgt zu werden oder so, und ist dann jetzt hier in einem Frauenhaus oder so untergekommen. So, und jetzt kommt der Kontakt zu uns zustande, entweder selber oder vielleicht über eine Sozialarbeiterin oder so. Dann, ja, setzen wir uns zusammen, treffen uns irgendwo, also nach Wunsch, ja, als Mann muss ich jetzt nicht unbedingt ins Frauenhaus gehen, ich muss auch nicht wissen, wo das ist, ja, aber wir verabreden uns oder eben in unserem Büro, in unserem Landesgeschäftsstelle und überlegen gemeinsam, was ist zu tun, wie läuft so ein Strafverfahren, ja, wurde überhaupt Anzeige erstattet, haben schon Vernehmungen stattgefunden, gibt es schon eine anwaltliche Unterstützung, gibt es eine Nebenklage, Da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, dann auch RechtsanwältInnen zu organisieren. Wir haben solche Beratungschecks dann auch für eine rechtliche Erstberatung oder auch für eine weitere Unterstützung im Strafverfahren, wenn solche Dinge wie Prozesskostenhilfe oder so nicht ziehen. Dann natürlich Fragen der Traumatisierung, ja, wie steht es damit? Und natürlich kann jeder in Deutschland zum Arzt gehen und entsprechende Leistungen ärztliche Leistungen sollte er sie dann kriegen. Wir wissen aber alle gemeinsam, gerade hier in Berlin, wie schwierig das ist, solche Termine zu bekommen. Auch hier haben wir Möglichkeiten, einen Beratungscheck für eine psychotraumatologische Erstberatung von Geschädigten und haben natürlich aber auch ein Netzwerk und können den Leuten sagen, wo sie sich hinwenden können. Zum Beispiel gibt es ja eine Traumaambulanz in der Charité seit einigen Jahren. Also das funktioniert sehr gut. Ja, dann wissen viele Geschädigte nicht, dass so ein Strafverfahren sich über Wochen, Monate oder Jahre hinziehen kann. Also manchmal muss man das einfach auch erläutern, die Leute bei der Hand nehmen. Wir begleiten auch im Strafverfahren, das machen bei uns auch nochmal besonders geschulte Leute, also bis hin zu Gerichtsverhandlungen, dass man dann eben dabei ist, in der Hauptverhandlung daneben sitzt, jetzt eher nicht, aber sagen wir vor der Tür und ins Zeugenzimmer geht oder so. Also je nach Fall wären das so die Maßnahmen. Und natürlich, wenn finanzieller Bedarf ist und die Geschädigte vielleicht ja völlig blank dasteht, nichts in der Hand hat, noch nicht mal die Euros, um einkaufen zu gehen oder so, dann haben wir durchaus Möglichkeiten, auch hier sehr unbürokratisch auch solche Soforthilfen zu leisten. Ja? Plus vielleicht ja, Wohnungssuche, Wohnungsausstattung, was auch immer. Klar, unsere Hilfen nur dann, wenn andere nicht leisten und grundsätzlich Sozialhilfe und es gibt SGB-II-Leistungen und so weiter. Aber das wissen wir, glaube ich, auch alle, das ist nicht so einfach und wir müssen überall Anträge stellen. Sowas kann Jahre dauern und da sehen wir uns sozusagen manchmal auch als so ein Bypass sozusagen, so eine Überbrückungshilfe. Das vielleicht so im Groben unser Instrumentenkoffer, also ein Mix aus materiellen, immateriellen Hilfen und wir verstehen uns eigentlich so ein bisschen als Lotse, Lotsinnen im System. Ja. Ja.
Wann verabschieden Sie sich quasi von den Opfern, wenn alles durch ist? Oder wie lange haben Sie die Menschen dann noch in Betreuung?
Ja, auch das ist sehr unterschiedlich. Ja. Man muss natürlich sehen, unser Zeitbudget ist ja endlich. Also wenn wir Dauerbetreuung nachher haben, dann kann ich ja keine neuen Fälle mehr bedienen. Also wirklich sehr unterschiedlich. Manchmal ist es mit einem Beratungsgespräch getan. Wir haben aber natürlich auch Fälle, und wenn es um Kapitaldelikte geht, die wir auch jahrelang betreuen. Ich hatte in meiner Außenstelle noch bis Anfang diesen Jahres also einen Fall, einen Geschädigten vom Breitscheidplatz, das ist ja schon einige Jahre her, durchaus noch in der Betreuung. Jetzt nicht jede Woche oder so, aber man steht zur Verfügung. Also sehr unterschiedlich. Wir sagen aber natürlich, irgendwann müssen wir dann auch wieder loskommen. Und das ist auch für die Helfenden nicht immer so einfach, weil man natürlich auch emotional dann irgendwie dabei ist. Aber auch da haben wir sowas wie Supervision auch für unsere Helfenden, damit man sozusagen ja, die neutrale Position irgendwie behält.
Da gibt es sicherlich dann auch viele dankbare Menschen, oder? Sie begeben sich ja an den weißen Ring, wenn es Ihnen nicht sehr gut geht, glaube ich, ja?
Natürlich, klar. In einer Not und auch Ausnahmesituation des Lebens.
Ja.
Und viele, viele, Gott sei Dank, der weit überwiegende Teil der Bevölkerung wird wahrscheinlich nie jedenfalls Opfer von Kapitaldelikten. Aber klar, das ist eine Notsituation, in der man sich an uns auch wendet und um Unterstützung bittet. Insofern, ja, auch das Spendenaufkommen und die Bekanntheit und ich glaube auch das sehr gute Standing des Weißen Rings spricht, denke ich, schon dafür, dass es auch ja, gesellschaftlich anerkannt und auch gedankt wird. Als von meinem individuellen Interesse jetzt als Opferhelfer, das sage ich auch, ich mache auch so Grundschulungen für unsere neuen MitarbeiterInnen, sollte natürlich nicht die Erwartung absoluter Dankbarkeit schon nach dem ersten Gespräch im Vordergrund stehen. Das kann man auch nicht, das sollte nicht die Motivation sein, um hier für uns tätig zu werden. Und auch sowas wie Helfersyndrom und so ist, glaube ich, für diese Tätigkeit auch ungeeignet. Wir müssen professionell daran gehen. Das ist uns ganz wichtig. Und manchmal kommt ein Dank auch aus einer völlig anderen Ecke, mit der man überhaupt nicht gerechnet hat. Und auf einmal kriegen Sie dann ein Lob, einen Blumenstrauß, eine Karte. In einem Fall, wo Sie vielleicht denken, naja, so viel habe ich da ja gar nicht gemacht. Ja. Also gefühlt war ich für die Person gar nicht so intensiv da. Also es ist sehr unterschiedlich.
Ja, was sind so besondere Herausforderungen bei der Tätigkeit von Weißbringern, bei Ihrer Tätigkeit? Also ich kann mir da jetzt nur als Beispiel vorstellen, wenn man den Eindruck hat, man kann Opfern von Straftaten unzureichend helfen oder man muss vielleicht Erwartungen enttäuschen, mit denen Opfer von Straftaten einen herantreten, aber vielleicht können Sie da eher einen Einblick geben,
das, was für Herausforderungen sind. Das auch. Ne? Wir sind ehrenamtlich tätig, natürlich sind bei uns auch viele JuristInnen und Pensionierte oder auch aktive Polizeibeamte. Ich bin ja noch im aktiven Dienst auch. Wir machen aber sehr deutlich bei jeder Gelegenheit, wir sind nicht so eine verkappte Polizeitruppe oder so eine Hilfspolizei oder so. Ganz im Gegenteil. Und man sollte sich davon freimachen. Klar ist es von Vorteil, weil ich ungefähr weiß, wie so ein Strafverfahren läuft und so. Aber ich würde auch niemals in der Richtung beraten. Also dafür haben wir dann juristische Beratung. Gut, manche Leute denken das aber. Und ich hatte auch schon Fälle, wo eine Geschädigte vielleicht dachte, der Weiße Ring leistet sowas wie Personenschutz. Ja, weiß nicht. Die HörerInnen können mich jetzt nicht sehen, ob sie es mir zutrauen würden. Aber das sind so Herausforderungen. Oder die Erwartung vielleicht, dass der Weiße Ring jetzt das große Füllhorn an Geld ausschüttet. Wir haben die Möglichkeit zu helfen, aber in bescheidenem Umfang. Und wir sind gemeinnützig. Ja? Also die Bedürftigkeit muss natürlich auch gegeben sein. Also solche Erwartungen kommen dann auch mal. Oder wie Sie auch sagten, dass so eine Dauerbetreuung vielleicht irgendwie erwartet wird. Das können wir natürlich auch nicht leisten und unsere Hilfe muss natürlich mit der Tat zusammenhängen. Ja? Und natürlich kommen zu uns auch Geschädigte, die vielleicht schon länger diese Probleme haben und jetzt sozusagen zufällig Opfer einer Straftat geworden sind und die Probleme haben eigentlich damit nur mittelbar zu tun und dann müssen wir natürlich auch sehen, da würde ich jetzt niemanden wegschicken und quasi brusk sagen, ja, wenden Sie sich an jemand anders, ich helfe Ihnen nicht, aber da müssen wir natürlich schauen, deswegen habe ich gesagt, wir haben ein ganz gutes Netzwerk, welche anderen Organisationen sozialer Art wären denn jetzt einschlägig und dann würden wir uns eben aus der Sache sozusagen zurückziehen. Also ein Bündel an Herausforderungen. Nicht alle können wir immer erfüllen, das ist tatsächlich so, ja.
Es gibt ja noch eine andere Organisation, zumindest in Berlin habe ich gelesen, die nennt sich Opferhilfe Berlin e.V. Ähnelt sich die Arbeit, die Sie machen, oder sind das verschiedene Bereiche?
Die Arbeit, also ich kenne die Opferhilfe, wir arbeiten auch eng mit der Opferhilfe zusammen. Es gibt weitere noch, es gibt Lara, es gibt BIC, die sich so gerade so im Bereich Sexualdelikte und so unterwegs sind. Also es gibt noch einige und Frauenhäuser habe ich angesprochen und so weiter. Wir legen also großen Wert darauf, dass hier keinerlei Konkurrenz besteht, sondern wir arbeiten alle gemeinsam an der gemeinsamen Sache. Ja. Und da sollte keine Konkurrenz entstehen. Und ich glaube, alle miteinander haben so viele Fälle und Anfragen in der Betreuung, dass wir uns keine Sorgen machen müssen, da vielleicht sich gegenseitig das Wasser abzugraben. Großer Unterschied, der Weiße Ring ist die einzige, ich habe es gesagt, bundesweit tätige Organisation. Wir sind bundesweit organisiert und machen es eben gemeinnützig, ehrenamtlich. Das heißt, der Weiße Ring bekommt keine staatlichen Fördermittel. Das ist uns auch wichtig, auch zu unterstreichen. Wir wollen auch politisch unabhängig bleiben. Und natürlich, wenn Sie rein von Fördermitteln abhängig sind oder wenn Sie Fördermittel erhalten von einer Senatsverwaltung oder einem Ministerium, das bedeutet ja nicht, dass Sie politisch gesteuert sind, aber natürlich, das kann dann nach 3 Jahren auch wieder anders sein und davon wollen wir uns eben möglichst unabhängig machen. Das ist vielleicht der Unterschied, also bei der Opferhilfe, das sind hauptamtliche Kräfte, aber wie gesagt, überhaupt keine Konkurrenz. Für uns natürlich Ehrenamt, natürlich die Herausforderung, das zu professionalisieren. Und dafür haben wir ein umfangreiches Ausbildungssystem, also eine Grundschulung und dann Spezialseminare zu verschiedenen Deliktsfeldern, auch zur Kommunikation mit Opfern und so weiter. Trotz der Ehrenamtlichkeit, also nicht jeder kann dann einfach so bei uns loslegen. Ja, das sind ja durchaus empfindliche, sensible Dinge, personenbezogene Daten und so weiter. Da muss man schon sehr aufpassen.
Sie sagten auch, Sie sind bei der Polizei, Herr Sorgert. Mhm. Wenn man den Kontakt mit Opfern hat, wird denn manchmal auch von der Polizei empfohlen, sich zum Beispiel an so eine Organisation zu wenden, wie dem Weißen Ring?
Ja, natürlich. Wir haben auch einen Kooperationsvertrag auch mit der Berliner Polizei, also schon länger, ist jetzt gerade aber nochmal durch die gemeinsam mit der Frau Slowik nochmal aktualisiert worden. Natürlich, wie gesagt, Freiwilligkeit, wir drängen uns niemandem auf, aber es gibt einfach den Hinweis dann auf unsere Unterstützung und so finden die Leute dann auch zu uns. Das wäre so der klassische Weg. Plus bundesweiter Notruf und solche Dinge haben wir natürlich auch und viele schreiben mir auch einfach E-Mails.
Ja.
Ich würde gerne noch mal was fragen. Der Bürger sagt, was alles für Täter getan wird, für Opfer gar nichts. Ne? Das ist halt so. Und manches Mal, wenn man sich vorstellt, wenn man lange im Strafvollzug gearbeitet hat, welche Möglichkeiten wir auch haben. Ich bin manchmal erstaunt gewesen, was auf freie Hilfe, Stadtmission, was alles möglich ist, wie man mit Straftätern umgeht. Vor einiger Zeit hatte ich mal mit einem Ausbilder gesprochen, der dann sagte, es wäre einfach toll, wenn man mehr in die Bildung investieren würde, als in die Straftäter. Ne? Hat sich dann wohl so ergeben. Und du weißt jetzt nicht, was ich meine, Herr Ahrens.
Bildung?
Nee, es ging tatsächlich darum, dass ganz viel investiert wird. Ja. Die freie Hilfe, auch die Arbeitsangebote, die sind, die Möglichkeiten, die wir auch als Strafvollzug hatten, die Menschen wieder unter dem Aspekt natürlich Resozialisierung wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Ne? Und dass der dann sagte, ja, jetzt haben wir sie alle im Knast und, also ist jetzt auch sehr pauschal gesprochen, aber es wäre einfach toll, wenn man vorher viel mehr machen würde. Ne? Mhm. Die Frage ist, haben Sie manchmal so das Gefühl, dass Sie sagen, für Täter wird mehr gemacht als für Opfer?
Ja, ich würde sagen, mehr gemacht, aber ich habe es eigentlich gesagt, das war der Beweggrund, warum der Weiße Ring auch mal entstanden ist, dass das ganze Strafrecht oder Strafverfahren eben stark täterfokussiert ist, einfach so. Wenn Sie jetzt ein Kapitaldelikt oder ein schweres Delikt begehen, dann bekommen Sie auch einen Rechtsanwalt, ja, und den bekommen Sie bereitgestellt, Pflichtverteidiger und so weiter. Klar, ein Opfer bekommt das heute auch bei bestimmten Delikten, aber da müssen Sie erstmal einen Antrag stellen. Und so ein Antrag kann auch immer abgelehnt werden und Sie werden auch nicht drauf gestoßen. Also insofern, ja, ist die Position einfach vielleicht eine schwächere. Also, ja. Und was ist dann, wenn Sie nach Monaten dann mit dem Täter erstmalig bei Gericht wieder aufeinandertreffen im Flur und diese Dinge? Ja. Ja. Es ist da viel erreicht worden, ohne Frage. Also es gibt ein Opferschädigungsgesetz und das ist auch immer wieder nachgeschärft worden. Wir haben jetzt eher das Problem, dass die Anerkennungsquote gerade in Berlin besser sein könnte, dass dann auch nachher Leistung gewährt werden. Es hat sich im Bereich Nebenklage viel getan und ich habe es angesprochen, auch die Möglichkeiten, psychotraumatologisch behandelt zu werden. Also da hat sich viel getan, aber gleichwohl, ich habe immer wieder Fälle, wo dann Geschädigte überfallen wurden, ja, und dann war die Polizei natürlich am Tatort und hat sich sozusagen um den Täter gekümmert und ja, die Geschädigte fährt wieder nach Hause und sitzt in der Wohnung, mhm, und es passiert gar nichts, ne? 3 Wochen später kommt dann eine Vorladung zur Zeugenvernehmung und das heißt, es kommt niemand aktiv auf sie zu, um sie da irgendwie zu unterstützen. Das ist vielleicht nach wie vor heute das große Manko dabei.
Ja. Mhm. Wir stellen ja, also in meiner Arbeit habe ich das so gemacht, dass ich die Frage gestellt habe, was empfinden Sie denn jetzt eigentlich für das Opfer? Ne, dass man schon auch in den Anfängen, gerade jetzt, wo ich im Zugangsbereich war, schon mal gefragt hat, weil es immer nur um ihn ging. Ne? Viele neigten dann ja auch dazu, zu sagen, ich ziehe, ne, und sitze jetzt im Knast und ja, was macht das Opfer? Mhm. Zugegebenermaßen Täter-Opfer-Ausgleich, auch wenn die Gründe oder wie das zum Täter-Opfer-Ausgleich kommt, da bin ich nicht firm drin, das muss ich ehrlich mal sagen. Trotzdem habe ich in all den Jahren Strafvollzug maximal 2-mal erlebt, dass es tatsächlich Zahlungen gab für Opfer. Das war mal ein Verkehrsunfall und dann war irgendwie nochmal eine Körperverletzung. Und da fand ich dann, dass es einfach, da war ich so verwundert oder so erfreut, tatsächlich, es gibt es. Es gibt viele, die vorher zahlen oder freiwillig zahlen. Ne? Darüber spricht man noch eigentlich gar nicht. Aber dieser klassische Täter-Opfer-Ausgleich, den habe ich, wie gesagt, in den vielen Jahren 2-mal erlebt.
Und das findet denn schon im Vorfeld statt? Normalerweise durch die Staatsanwaltschaft oder durch das Gericht? Also nicht durch die Justizvollzugsanstalt. Allerdings, da gibt es die verletzungsbezogene Verzugsgestaltung und das integriert auch das Thema auch Wiedergutmachung, wie auch Straftataussetzung. Ein Thema ist, das jetzt eine größere Rolle spielt als in der Vergangenheit, ja, durch das neue Berliner Strafvollzugsgesetz.
Ja. Aber Straftataussetzung hatten wir schon immer.
Ja, das,
immer
ja,
durch diese freien Träger ja auch. Ne? Und das war immer ein wichtiger Bestandteil. Das ist einfach Bestandteil dieses Vollzugs.
Ich muss auch sagen, also das finde ich selber als diese Inhaftierter gut, dass jeder Inhaftierte im offenen Vollzug eine professionelle Straftataufarbeitung machen muss, mit einer Sozialarbeiterin oder einem Psychologen. Aber auch wenn die Straftat auch weiter gut ist, das geht ein bisschen in die Richtung, was Sie gesagt haben, Schwarzmeier, dann wird dem Täter wieder ein Psychologe, eine Sozialarbeiterin zur Verfügung gestellt. Das ist zwar gut und richtig, dass der Täter sich hinsetzt, aber ich kann mir vorstellen, dass das Opfer von Straftaten es trotzdem denkt, Moment mal, warum wird jetzt für den Täter ein Therapeut oder ein Sozialarbeiter bezahlt, mit dem der da in aller Ruhe seine Straftat aufarbeiten kann, wer ist für mich da?
Es gibt jetzt aber auch einen Fall hier zum Beispiel in der JVA, wo ein Inhaftierter den Kontakt zum Opfer gesucht hat. Mhm. Und da findet jetzt auch statt mit einem Mediator. Und da finden jetzt auch Gespräche halt zwischen Täter und Opfer statt. Ja.
Das ist die aktivste Form, denke ich, ne? Dass Täter sich da so auseinandersetzen.
Ja, sich mit seiner Straftat so konkret auseinanderzusetzen.
Ja, also ich habe es ja gesagt, wir haben als diesen Täter-Opfer-Ausgleich oder Unterstützung zu solchen Projekten als Weißer Ring auch als Satzungsziel festgeschrieben, weil es korrespondiert mit dieser präventiven Komponente ja einfach auch. Ja, es sollte nicht darum gehen, dass jemand dann Reue zeigt und dann wegen guter Führung kann ich dann vielleicht die Haftzeit verkürzen, dann ist gut, ja, so Motive mag es dann auch mal geben, aber darum sollte es ja nicht gehen. Also einfach diese präventive Komponente ist ja wichtig und das ist ja gerade auch der Zweck des offenen Vollzugs, Resozialisierung zu ermöglichen und eben die Rückfallquoten einfach zu reduzieren. Also das muss natürlich im Interesse des Opferschutzes auch sein. Wir sind jetzt als Weißer Ring in diesem Themenfeld nicht aktiv tätig. Das heißt, ich würde jetzt auf keinen Geschädigten zugehen und sagen, soll ich mal den Täter kontaktieren, irgendwie über die Polizei und dann setzt man sich mal zusammen. Also das machen wir nicht aktiv. Unsere Hilfe ist schon täterfokussiert. Hängt natürlich auch sehr vom Delikt ab, ja, und von den Schäden und so weiter und natürlich auch von den Phasen der Tatbewältigung oder Traumabewältigung, ja, also das kann man schlecht sagen, in welcher Phase befindet sich der und die Geschädigte denn jetzt, ist es vielleicht eine Rachephase gerade oder wo sind wir sozusagen, also das kann man nicht pauschalisieren, aber dem Grunde nach, ja, wie gesagt, Prävention vor Repression. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein in dem Bereich. Ne?
Was würden Sie denn sagen? Also wir sind hier ja für die Leute, die jetzt vielleicht heute das erste Mal zuhören, in einem offenen Vollzug. Mhm. Das bedeutet, dass die große Mehrheit der Inhaftierten Freigänger sind. Das heißt, einer Arbeit außerhalb der JVA nachgehen können. Das sieht ja konkret so aus, dass die meisten Inhaftierten morgens das Gefängnis verlassen, einer Arbeit in einem freien Beschäftigungsverhältnis nachgehen und nach der Arbeit zurück in den Vollzug kommen, häufig aber nach der Arbeit auch noch ein paar Stunden zu Hause haben oder die Wochenenden teilweise bei ihrer Familie verbringen. Wenn Sie jetzt eine Geschädigte von der Straftat betreuen würden und der Täter oder die Täterin würde oft den Vollzug bekommen und die Geschädigte der Straftat würde aber darunter leiden, muss mal konkret ein Beispiel zu machen. Sagen wir haben eine, die Geschädigte eines Stalkers ist. Der Stalker wird zu offenem Vollzug verurteilt und die Geschädigte würde jetzt die Meinung vertreten, naja, offener Vollzug ist, erfüllt für mich nicht die Prävention, weil derjenige kann ja immer noch raus und mich weiter stalken und es befriedigt auch zu meinen Sanktionsgedanken, denn wo ist die Strafe, wenn derjenige nur zur Nacht ins Gefängnis kommt? Mhm. Hatten Sie vielleicht sogar schon mal Gespräche dieser Art oder würden Sie darauf reagieren?
Nicht in dieser, in dieser ganz speziellen Form und ich würde hier auch davor warnen, irgendwie auch gemeinsam mit Leuten, die ich betreue, solche Stereotypen dann zu bedienen, so nach dem Motto, ja, einmal Knast, immer Knast und um Gottes Willen und davon halten wir gar nichts. Also wie gesagt, ich sehe schon diese präventive Komponente. Ich habe natürlich Fälle gehabt, wo sich dann eine Geschädigte vielleicht nach 3 Jahren wieder meldet und sagt, ja, ich habe jetzt zufällig erfahren, also ich habe den Täter jetzt auf der Straße gesehen oder so, ne? Mein Stalker oder da würden wir uns natürlich wünschen, dass das nicht völlig überraschend kommt. Da bin ich jetzt rechtlich nicht so drin, wie ob es da irgendwie ein Meldewege gibt oder so, denn das ist natürlich, wenn das so überraschend kommt, dann auch für die Geschädigten, auf einmal ist der wieder da, ja, und alles verdrängt, ganz hinten einsortiert und auf einmal gibt es ja Retraumatisierung auch, also so Fälle haben wir durchaus, dann beraten wir natürlich, unterstützen, geben natürlich auch präventive Hinweise, wie man sich dann verhalten soll und wir hatten so Stalking angesprochen, also gerade diese Beziehungsdelikte können schnell Dauerdelikte werden, so, und wenn man sich dann wieder in die Nähe begibt oder in vielen Fällen, bis es dann mal zum Strafverfahren kam und zur Strafanzeige, haben vielleicht schon 10 Versuche der Versöhnung und der Wiedertrennung und so stattgefunden, also gerade bei häuslicher Gewalt und so, und da geben wir natürlich präventive Hinweise, so, aber nochmal Stereotype bedienen und einfach pauschal zu sagen, um Gottes Willen, ja, das war klar, also unsere Justiz und jetzt ist der im offenen Vollzug. Also da, das wäre keine professionelle Opferhilfe, wenn wir da so kommunizieren würden. Ne?
Gibt's denn
vielleicht darf ich nochmal ganz kurz. Klar, es gibt hier verletzungsbezogene Vollzugsgestaltung hier. In den Vollzugsanstalten und da gibt es Ansprechpartner in jeder Justizvollzugsanstalt für Opfer von Straftaten und man kann einen Antrag stellen als Opfer und dann um Auskunft bitten, ob derjenige zum Beispiel Vollzugslockerung erhält oder wann derjenige entlassen wird. Also das Opfer kann sich schon an die Justizvollzugsanstalt wenden und hier gibt es, das kann man im Internet nachlesen, in jeder Justizvollzugsanstalt gibt es Ansprechpartner.
Ja, das, ich wusste irgendwie, dass es sowas gibt, aber war das nicht so ganz bekannt, dass das so konkret ist, so wie es ja auch bei der Polizei Opferschutzbeauftragte gibt. Aber das ist tatsächlich was ich vielleicht auch nochmal mitnehme, weil das, glaube ich, auch gut ist, da das Netzwerk auch in der Form nochmal ein bisschen auszubauen, denn in der Tat, viele Rechtsanwälte denken dann an sowas auch nicht. Ja? Mhm. Und Hauptverhandlung hat stattgefunden und damit ist das Mandat beendet. Und wissen das vielleicht zum Beispiel auch gar nicht, dass man so einen Antrag stellen kann.
Ja, so einen Antrag, genau.
Gibt es denn jetzt eine Haltungen, die oder Punkte, in denen der weiße Zug aus Perspektive der Opferhilfe, also des geschädigten Schutzes, zum Vollzug einnimmt. Also vertritt der Weißring beispielsweise die Auffassung, es könnte bestimmte Reformen im Vollzugswesen geben, um Opfer von Straftaten besser zu schützen, oder setzt sich der Weißring eher wenig mit Strafvollzug und den Formen des Strafvollzugs auseinander?
Weniger insoweit, weil, wie gesagt, wir ja Opfer fokussiert sind und diese Komponente nicht so intensiv bedienen. Aber nochmal, Prävention ist für uns ein ganz großes Gebot, und überall, wo wir die Chance haben, die ja zum Teil, wir haben ja Delikte angesprochen, wo die Rückfallquote einfach sehr hoch ist, wo wir die Chance haben, durch offenen Vollzug, durch bessere Resozialisierung und so weiter, diese Rückfallquote zu reduzieren, haben wir ja immer Prävention auch gewonnen. Und da setzen wir uns natürlich dann auch für ein. Auf der anderen Seite, das darf man auch nicht, kennt man ja aus den Medien und so, denken Sie an den Messerstecher in dem Regionalzug, das war, glaube ich, Anfang des Jahres in Schleswig-Holstein, wo es ja dann offensichtlich dann doch Versäumnisse auch im Justiz, oder nicht Justizvollzug, dann eher in der Rechtsprechung vielleicht gab, ja. Das ist natürlich etwas, wo wir dann schon die Stimme der Opfer natürlich auch vertreten. Ne? Also die Versäumnisse sind ja nun mal auch da. Ja.
Am Anfang wollte ich Sie fragen, ob Sie, wo es Opfer gibt, gibt es auch Täter? Sie sind ja nun in der Vollzugsanstalt, beruflich waren Sie ja schon in Vollzugsanstalten. Ob Sie hier ein ungutes Gefühl haben in einer Vollzugsanstalt, aber ich habe so herausgehört, dass Sie das nicht haben und das sind im Grunde schon als präventive Maßnahme sehen, hier keinen Gegensatz zwischen Vollzug und Opferhilfe sehen.
Ja, also beziehungsweise nein, also da habe ich jetzt überhaupt keine Berührungsängste, gar nicht. Wie gesagt, das ist, denke ich, ganz wichtig und das muss es geben. Es wird immer Einzelfälle geben, wo es vielleicht, ja, und jede Prognose und jede Gefährdungsprognose kann natürlich auch irgendwo mal daneben liegen. Das ist sehr bedauerlich, aber ich habe da keine Berührungsängste. Und natürlich jeder oder viele, die Täter sind, waren vielleicht auch mal Opfer. Und insofern liegt das manchmal auch nah beieinander. Übrigens auch bei uns manchmal in der Betreuung. Also ich bin schon auch, hatte Sachverhalte auf dem Tisch, wo ich erstmal als Weißer Ring mal ein bisschen ermitteln oder plausibilisieren musste, wer ist denn in dieser Konstellation Täter und wer ist Opfer. Ja? Und manchmal können Sie das gar nicht so trennscharf auseinanderhalten, also bei Gewaltdelikten oder so. Also kurzum, also ich habe da überhaupt keine Berührungsängste, nein.
Hier im Vollzug hat man ja oft ein negatives Gefühl gehabt, das war so, dass unheimlich viele Straftaten begangen werden, beziehungsweise dass viele durch die Zugänge jetzt, also ganz viele Zugänge, und dann denkst du lieber immer, die Welt ist so schlecht, ne? Und besonders schlecht gewesen, eine besondere Zeit oder so. Merken Sie an dem, also man merkt, dass es ein anderes Aufkommen ist, immer mal so temporär auch, ne? Merken Sie das auch für sich, dass bestimmte Straftaten in besonderer Weise zu bestimmten Zeiten, mir fällt da Corona ein, wenn wir jetzt häusliche Gewalt, war ja zumindest in der Presse dann immer wieder, ne? Man sagt, das wäre während der Corona-Zeit besonders häufig vorgekommen.
Ja, also wir haben das als Weißer Ring schon auch gemerkt in der Zeit. Wir hatten natürlich auch, war es schwierig, auch die Opferberatung in der Corona, in der Lockdown-Zeit. Wir haben vieles natürlich dann auch telefonisch gemacht oder per Mail oder digital. Und da muss man immer sehr aufpassen, weil es um sensible, personenbezogene Daten ja auch geht. Also das haben wir schon gemerkt. Und ohne dass ich jetzt mit statistischen Daten von uns aufwarten kann, also diese Delikte häusliche Gewalt, aber auch solche Betrugsdelikte, Telefonbetrug und sowas, alles, was man sozusagen im geschützten Bereich irgendwie begehen kann, das hat schon zugenommen. Ne? Es sind immer Phasen, natürlich, wenn bestimmte Delikte auch in den Medien gerade wieder präsent sind. Also nehmen wir das Thema Stalking oder häusliche Gewalt, wo es ja auch ein sehr großes Dunkelfeld gibt. Also Delikte, die niemals angezeigt werden. Wir merken, dass wenn es gerade wieder eine Lobby hat in den Medien, dass sich dann vielleicht mehr Leute auch trauen, auch an uns zu wenden. Wobei unsere Statistik, bei uns dominieren die Gewaltdelikte sehr stark, bei den Hilfsdelikten, Eigentumsdelikte und sowas etwas weniger. Das ist nicht 1:1. Also unsere Statistik ist nicht 1:1 polizeiliche Kriminalstatistik. Das ist ein bisschen anders, ein bisschen verzerrt. Ne? Ja.
Ich habe von meiner Seite aus noch eine vielleicht etwas philosophische oder theoretische Frage. Würden Sie sagen, es gibt Straftaten, also Straftaten im Sinne des Strafgesetzbuches, bei denen es keine Opfer gibt?
Na, Opfer gibt es immer. Also es ist ja nach Schutzgütern unterteilt, das Strafgesetzbuch. Klar, das, wenn sie körperliche Unversehrtheit ist, es klar, ist völlig klar, ist das Opfer da. Weniger einleuchtend ist es vielleicht ja bei Vermögensdelikten und jetzt irgendwie bei Korruption oder so sind, da fällt es natürlich schwieriger. Und schwierig wird es vielleicht auch in der Wahrnehmung, wenn sozusagen nichts passiert ist. Ja? Und der Versuch ist eben auch strafbar. Ja? Und man sagt eben, ja, eigentlich ist doch gar nichts geschehen. Ja, Gott sei Dank ist nichts geschehen, trotzdem ist es ja strafbar. Ne? Also irgendwer ist immer Opfer, manchmal wird es so ein bisschen blumig sozusagen, ja, philosophisch. Ja, also die Gemeinschaft der Steuerzahler oder die Gesellschaft, so, und umso schwieriger wird es festzumachen, irgendwie auch der Unrechtsgehalt vielleicht. Ja, ja. Ne? Das ist vielleicht auch heute durchaus ein
so wie bei
gesellschaftliches Problem, was vielleicht auch größer wird, durchaus. Da sind wir wirklich jetzt im philosophischen Bereich. Ja.
Wie bei Steuerhinterziehung, wo praktisch der Staat oder der Bürger an sich, da sehe die Allgemeinheit, das Opfer ist.
Genau.
Ja.
Noch eine Frage, würden Sie sich mehr Hilfe vom Staat für die Opfer wünschen? Wünschen sicherlich.
Ja, natürlich. Wie ich gesagt habe, es hat sich natürlich vieles entwickelt. In den Jahren oder Jahrzehnten auch, in denen wir ja die Lobbyarbeit betreiben, ja, aber es ist wichtig, da dran zu bleiben und nur weil wir vielleicht ein Opferentschädigungsgesetz haben, was Leistungen ja bis hin ja auch zu Rentenzahlungen für dauerhaft Geschädigte vorsieht, nur weil wir das gesetzlich ausbuchstabiert haben, heißt es ja noch lange nicht, dass das dann auf der operativen Ebene auch funktioniert. Ich habe das vorhin gesagt, da gibt es gerade in der Anerkennung durchaus Defizite. Und wenn wir jetzt den regulativen Bereich verlassen, wo man, oder ja, die Gesetzgebung, da können wir natürlich vieles machen. Dann kommt natürlich als nächstes die Frage, wer setzt es denn um und macht, was kann die Verwaltung denn da leisten? Und da wissen wir auch alle vier hier, glaube ich, da ist viel Luft nach oben. Egal jetzt, ob in der Unterstützung von Kriminalitätsopfern, von Straftätern oder von wem auch immer, da können wir, glaube ich, schon besser werden. Insofern, gut, können Sie jetzt sagen, dann bräuchte es ja den Weißen Ring nicht mehr. Also der Weiße Ring könnte ja den Verein auflösen, wenn wir all diese Probleme nicht mehr hätten, solange es sie noch gibt. Und das sehen wir jeden Tag in der Opferarbeit, dass es diese Lücken eben gibt. Solange springen wir da rein.
Ist Ihr Eindruck, dass die Reaktion im Sinne von Sanktionen auf Straftaten mehr die Rolle der Opfer berücksichtigen könnte? Also platt auf den Satz gebracht, weniger Gefängnis, mehr Täter-Opfer-Ausgleich?
Ich bin da zwiegespalten. Ich würde das auch nicht pauschalisieren. Es hängt auch vom Einzelfall ab, wie sowas bewältigt wird. Ja, also manche haben wirklich durchaus, ich will nicht sagen Rache, aber einfach einen Gerechtigkeitswunsch und wollen wirklich, dass der Täter zu einer möglichst langen Haftstrafe plus Sicherungsverwahrung oder so verurteilt wird. Ja, so. Dann gibt es aber auch ganz andere, die sich zurückziehen und wo man vielleicht sagen würde, dass durchaus, vielleicht nicht gleich, aber nach einer gewissen Zeit, so ein Täter-Opfer-Ausgleich durchaus sehr wichtig wäre, einfach für die Bewältigung auch und für die Traumabewältigung. Deshalb sehr einzelfallabhängig, sehr typenabhängig und wir nochmal als Weißer Ring, wir versuchen uns ja so als Lotsen im System und weisen natürlich auf solche Möglichkeiten auch hin, ohne, wie gesagt, dass wir jetzt aktiv unterstützen und sagen, ja, jetzt setzen wir uns mal gemeinsam an einen Tisch und machen jetzt hier so eine Mediation oder so. Das würde, denke ich, zu weit führen, Herr Dürr.
Wir sollten nochmal eine eigene Folge zu dem Thema verletzungsbezogene Verzugsgestaltung eventuell machen.
Genau, oder zu einem Inhaftierten, der versucht hat, eine Form der Wiedergutmachung über den Geschädigten zu leisten. Das wäre vielleicht ein spannendes Thema.
Vielleicht können wir in der Richtung auch nochmal eine Folge machen, weil das ist nochmal ein anderes Blatt, glaube ich.
Ja, und ich meine, ich könnte mir vorstellen, ohne dass ich jetzt so Fälle kenne, auf der anderen Seite, sie können ja auch für den Kopf gestoßen werden. Ja, sie als Inhaftierter sind vielleicht sehr gutwillig und wollen diese Wiedergutmachung und laufen aber vor die Wand, ja. Und keiner will sie hören. Ja.
Also letztendlich geht es auch nur mit beidseitigem Einverständnis, ja, Opfer und Täter, also vor allen Dingen natürlich das Opfer muss dazu die Bereitschaft haben. Ja. Und dann auch natürlich.
Es gibt ja tatsächlich Täter, die richtig darunter leiden. Ne? Also ich will jetzt nicht kein Mitleid, aber ich hatte tatsächlich jemanden, der wirklich sehr darunter gelitten hat. Da ging es um Raserei, der darunter gelitten hat, dass das passiert ist, nur weil er in so einer Situation war, wo er jemand anderem was beweisen wollte. Ne? Und ist mir so auch selten widerfahren. Aber das fand ich eben doch sehr bemerkenswert, dass das auch was mit den Leuten macht. Man unterstellt ja immer, jetzt hat er seine Strafe, jetzt sitzt er dann ab und dann ist gut, aber so ist es auch nicht. Ne? Mhm. Ja.
Nein. Ja, also was ich so, Inhaftierte untereinander reden ja auch relativ oft miteinander, häufig beobachte neben Reue, ist tatsächlich Scham. Also viele Inhaftierte, die ich jetzt kenne, die ein Gewaltdelikt begangen haben, gerade wenn es im Bereich häusliche Gewalt, haben oft unheimliche Scham. Und reden aus Scham, also haben aus Scham eine hohe Hürde, nochmal mit dem Opfer zu reden, oder denen fällt es unheimlich schwer, selbst unter anderen mit Inhaftierten über ihr Delikt zu reden. Also ich glaube, es gibt durchaus die Fälle, wo auch die Täter unter ihrer Tat leiden, ohne dass ich damit jetzt das Leid der Opfer relativieren möchte oder relativisieren möchte.
Also auch Reue begegne ich hier eigentlich, oder habe ich in meiner beruflichen Laufbahn, Reue bin ich oft begegnet von Inhaftierten. Ja, und ich denke aber auch ehrliche Reue.
Wir würden uns als Weißer Ring natürlich auch freuen, wenn vielleicht hier und da mal eine finanzielle Hilfe, also in Form einer Geldbuße oder so, mal bei uns ankäme. Da ist tatsächlich insbesondere in Berlin die Quote auch verglichen mit anderen Bundesländern relativ gering. Hier hören vielleicht ja auch mal Angehörige der Rechtsprechung zu, und das ist keine individuelle Wiedergutmachung, aber natürlich, das sind natürlich Mittel, die dann anderen Opfern wieder zugutekommen. Also das könnte in Berlin etwas mehr sein, was so in diesem Bereich dann fließt. Ja.
Na klar.
Unterstützen wir.
Ja.
Genau. Wir beenden unsere Podcast-Folgen immer traditionell mit einem Wunsch, den unsere Gäste äußern können. Das heißt, Sie dürfen jetzt zum Abschluss noch einen Wunsch für die Opferhilfe oder für die Vollzugsgestaltung in Richtung Opferhilfe äußern. Das kann entweder ein ganz utopischer Wunsch sein, wie sähe es in der idealen Welt aus in der Opferhilfe, oder ein eher realistischer Reformwunsch.
Ja, der utopische Wunsch wäre ja, das haben wir aber schon gesagt, dass der Weiße Ring sich auflösen kann, ja, und wir eine finale Bundesdelegiertenversammlung machen und feststellen, es braucht uns nicht mehr.
Weil es keine Straftaten
gibt. Weil es entweder keine Straftaten mehr gibt oder eben alles geleistet wird staatlicherseits. Da sind wir ganz sicher in der Utopie. Genauso würde ich ja als Polizeibeamter nie meinen Beruf an den Nagel hängen können, weil es immer Straftaten gibt. Insofern müssen wir die Ziele vielleicht etwas niedriger schrauben, aber der Wunsch wäre eben schon, dass die Lobbyarbeit auch für die Opfer einfach da ist. Auch medial lässt das mitunter zu wünschen übrig. Ich merke es natürlich auch als Pressesprecher für den Weißen Ring hier in Berlin. Wir sind immer dann gefragt, anlassbezogen. Ne? Wenn etwas vorgefallen ist, dann sind wir gefragt. Natürlich erheben wir dann auch gerne unsere Stimme. Aber gerade in den ruhigen Zeiten, also in denen ja auch ganz viele Dinge passieren, da ist das Interesse dann eben doch, sagen wir, übersichtlich. Und es stehen dann eben andere Dinge wieder im Vordergrund. Also das wäre durchaus ein Wunsch, dass da vielleicht, dass es so das Thema etwas präsenter noch bleibt. Und da arbeiten wir, wie gesagt, mit vielen Ehrenamtlichen dran. Und auch ein Wunsch von mir, vielleicht auch durch diesen Podcast vielleicht die ein oder andere Hörerin für uns das Interesse an uns geweckt zu haben. Wir freuen uns natürlich über Spenden, aber insbesondere auch über Zeitspenden, sprich eine aktive ehrenamtliche Mitarbeit. Da sind Sie herzlich eingeladen, uns auch zu kontaktieren.
Ja, vielen Dank, Herr Sorgatz.
Vielen Dank für den Einblick, Herr Sorgatz.
Gerne.
Ich bedanke mich für Ihr Kommen.
Ich danke.
Frau Schwarz-Meyer, danke, dass Sie wieder dabei waren.
Ja, immer wieder gerne, wenn es klappt.
Und danke an alle ZuhörerInnen, die eingeschaltet haben. Wir hören uns nächste Woche zur neuen Haftzeit.
Ja, bis dann, ne?
Bis nächstes Mal abends.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.